Heldenfunk.
Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Folge 48. Bevor ich unsere Studiogäste begrüße, erstmal einen herzlichen Dank an unseren Sponsor Cyberways aus Augsburg, der unseren Podcast so nett hostet. Heute im Studio Martin Uhl. Hallo Martin.
Grüezi miteinander.
Und dann haben wir noch den Johannes Schlüter. Hallo Johannes.
Servus.
Der Marc Baumann an den Reglern.
Ja, hallo.
Und hallo Rolf.
Woll.
Und ich bin euer Moderator Konstantin González. Ja, wie unschwer zu erkennen, die gleiche Besetzung vom letzten Mal. Das liegt daran, dass wir diesmal zwei Folgen am Stück aufnehmen und in zwei gut verdaulichen Häppchen im Netz verteilen. Heute haben wir wieder den Martin da, den aufmerksame Hörer von der letzten Folge wieder erkannt haben. Aber für den Fall, dass ihr die letzte Folge verpasst habt, ganz kurz, was machst du?
Ich bin in der Systemadministration in der Technischen Universität München und zwar dort in der Informatik. Und Informatik heißt natürlich, da werden eine Menge Computer und eine Menge Dienste benötigt.
Genau, und deswegen hast du uns auch gleich ein brandheißes Thema mitgebracht.
Ja, genau. Also in der Informatik benötigt man natürlich auch eine Rechnerhalle.
Mhm.
Und diese Rechnerhalle, die ist in den letzten zwei Jahren auf OpenSolaris als Ray-Server gelaufen, auf alten Spark V880ern.
Das müssen dringend mal auf den neuesten Stand gebracht werden.
Ja, die müssen dringend auf den neuesten Stand gebracht werden, ja. Und Oracle bietet jetzt keinen Hardware-Upgrade dieser Kisten mehr an, also müssen wir da ganz neue Kisten besorgen. Und da war jetzt die Überlegung, was für Architektur, und zwar Software-Architektur, machen wir da. Und nachdem heutzutage die Virtualisierung in aller Munde ist, haben wir uns hier für Desktop-Virtualisierung entschieden.
Also Hardware-Upgrade bieten wir natürlich jede Menge an, aber du kannst jetzt nicht mehr eine alte V880 mit mehr Speicher oder besseren CPUs abgeben.
Das meinte ich, ja.
Alles klar. Gut, ja, das heißt, ihr habt jetzt Virtualisierung gemacht, weil Virtualisierung ist ja toll. Und wie funktioniert das jetzt für Desktops?
Ja, also wir nehmen hier die Virtual Desktop Infrastructure von Oracle ehemals dann.
Mhm. Ja.
Die basiert darauf, dass einzelne Desktops mit VirtualBox virtualisiert worden. Das kann ja jeder mal für sich selber ausprobieren.
Mhm.
Und wer sich schon mal gewundert hat, warum VirtualBox darin einen Remote Desktop Server hat, genau dafür hat es das. Das heißt, hier werden eine ganze Menge von Desktops via VirtualBox simuliert. Diese Desktops werden einfach via eines ZFS-Klonings erzeugt und vernichtet je nach Geschmack. Somit kann man ganz einfach auch sagen, ich logge mich jetzt ein, bekomme einen neuen Desktop serviert. Wenn ich mich wieder auslogge, dann ist der einfach weggeworfen.
Mhm.
Und wir haben schon nicht das Problem, dass der von irgendwelchen zurückgeconfigt wurde. Oder man kann natürlich Usern dann einzelne Desktops zuordnen, auch mehrere, wenn man möchte. Und diese können dann selbstverständlich zum Beispiel Root-Zugriff darauf bekommen.
Mhm.
Oder wir können verschiedenste Betriebssysteme anbieten. Und was für uns auch recht wichtig war, wir haben ja bereits eine Ray-Infrastruktur.
Mhm.
Wir können also diese Ray-Station einfach ohne großartige Änderungen weiter nutzen.
Also nochmal schrittweise, das heißt also, die Virtual Desktop Infrastruktur ist eine Software, die verwaltet erstmal jede Menge virtuelle Desktops. Das sind virtuelle Maschinen auf Basis von VirtualBox. Und die Maschine selbst wird eigentlich nur dadurch definiert, darüber, von welcher Platte sie bootet.
Genau.
Und diese Platten sind virtuelle Platten, die mit ZFS verwaltet werden, und da man mit ZFS sehr schön snapshotten und klonen kann, kann man das auch dazu benutzen, um beliebig viele neue Maschinen zu erzeugen, die aus einem goldenen Master sozusagen geklont werden.
Genau so ist das vorgesehen. Genau. Wir brauchen nur den Golden Master einrichten, wir brauchen auch nur den Golden Master updaten in dem Fall. Und wir haben auch die Freiheit, jederzeit andere oder mehrere solche Golden Master einzurichten und zur Verfügung zu stellen.
Ihr habt also pro Betriebssystem einen goldenen Master und der User kann entscheiden, was er gerne hätte.
Richtig.
Mhm. Cool. Und wie sieht das für mich als User also aus? Ich gehe also an so eine Sunray und stecke da meine Karte rein, und was dann?
Man muss nicht mal eine Karte reinstecken, sondern da steht dann ein Login-Bildschirm, Desktop-Login. Man gibt sein normales Informatik-Login ein, das bei uns in einem LDAP-Server hinterlegt ist. Und wenn man nur einen Desktop zur Verfügung hat, wie das derzeit bei uns aussieht, dann wird er auch sofort gestartet. Wer mehrere Desktops zur Verfügung hätte, dann bekommt man einen Auswahlbildschirm, wo man den dann wählen kann. Dann wird die Maschine dort gestartet oder eine bereits gestartete wird einfach angezeigt. Und derzeit muss man sich in diese Maschine dann ebenfalls nochmals einloggen.
Weil das ja dann einfach eine Maschine ist und auch die hat einen Login-Bildschirm und so
genau.
weiter und so fort.
Okay. Da arbeiten wir dran, dass das auch noch automatisiert wird. Das soll auch schon in gewissem Maße unterstützt werden. Da gibt es ein paar Module, die bei VirtualBox mitgeliefert sind, die genau das machen sollen.
Okay. Wie entscheide ich denn jetzt, was mit meiner Maschine passiert, wenn ich mich auslogge? Du hast ja vorhin angedeutet, dass die Maschine dann ja auch puff verschwindet und so.
Das sind Policies, die geben wir vor. Die sind also mit der Maschine verknüpft, die man verwendet. Also gewissermaßen kann ich einen Pool erzeugen. Und dieser Pool zieht seine Maschinen aus dem vorhin erwähnten Golden Master. Und in dem Pool steht zum Beispiel drin, diese Maschinen leben nur so lange wie die Session oder die bekommen noch eine gewisse Grace Period über die Session hinweg. Da planen wir dann so, dass wir zum Beispiel sagen, 3 Tage bleibt sie erhalten. So kann jemand, der wirklich das nutzen möchte, das auch übers Wochenende noch.
Das heißt, wer sich also alle 3 Tage einloggt, der behält seine Maschine. Genau. Und aber die User sind wahrscheinlich daran gehalten, irgendwelche Daten nicht auf derselben Maschine zu speichern, sondern die lieber auf einen zentralen File-Server oder was abzulegen.
Benutzerverzeichnisse werden auch vom zentralen File-Server in diese Maschinen eingeblendet, so wie sie es ja bisher auch schon wurden. Okay. Und man kann natürlich was im Temp und Wartemp ablegen, aber das ist eben nicht garantiert, dass das nach 4-5 Tagen auch noch da drin
ist. Aber es kann natürlich sein, dass der DAO irgendwie seine Diplomarbeit auf dem Desktop ablegt und dann eine Woche in Urlaub fährt und dann zurückkommt und dann ist die Diplomarbeit futsch.
Ja, richtig, dann haben wir mal wieder was zum Lachen.
Aber ihr warnt wahrscheinlich die User gescheit vorher, dass sie wissen.
Wir sagen auch, die Maschinen selber werden vernichtet und alles, was in eurer Home liegt, das wird auch immer alle Nacht gebackupt.
Okay, also immer den. Vielleicht sollte man wirklich den Desktop in den Home verlagern, damit
das ist auch so. Ach, das ist also, die Maschine selber, die ist natürlich extra abgespeichert, wie wir vorhin schon hatten auf dem ZFS-Server, aber das komplette Home-Verzeichnis, in dem natürlich auch der Desktop alles und weiteres
liegt, Desktop bleibt
ist
erhalten.
Auf dem Home, richtig.
Ah, okay.
Was noch eine coole Idee wäre, dadurch, dass wir einen ZFS-Server auch für die Home-Verzeichnisse haben, ist, dass man da mal einen regelmäßigen Snapshot zum Beispiel einführt, sodass die User dann selbsttätig zum Beispiel auf die, auf die Desktops der letzten Wochen oder Monate zugreifen können.
Es gibt ja in ZFS dieses wunderschöne Feature, dass ein ganz normaler User durch Anlegen eines neuen Verzeichnisses in .zfs-snapshots seinen eigenen Snapshot bauen kann. Wollt ihr das auch einführen?
Ja, das würden wir gerne, nur da kommt jetzt leider noch ein kleines Problem von ZFS auf. Wir haben 8000 User. Wenn wir das machen wollen, müssten wir auch 8000 Datasets haben. Das haben wir auch derzeit und da laufen wir leider ein Performance-Problem rein. Sodass
das sind dann ziemlich viele.
Wir werden wahrscheinlich den File-Server demnächst ummigrieren auf einen neuen und dort werden wir dann nur noch ein Dataset verwenden. Das heißt, wir können immer noch die automatischen Snapshots anbieten, aber diese eigene Kontrolle ist dann etwas schwieriger. Es sei denn natürlich, da käme mal irgendein cooler Patch heraus, der das auch ermöglicht.
Ja gut, das liegt in der Natur der Sache. Das sind halt 8000 Mounts, ne? Und 8000 Mounts kriegt Solaris zwar hin, aber das braucht halt so seine Zeit. Das ist schon richtig. Auf der anderen Seite, gut, wenn ihr jetzt alle Viertelstunde einen Snapshot macht oder jede Stunde oder sowas, ist das eigentlich für die meisten Anwendungen gut genug. Ne?
Das denke ich jetzt mal auch und deswegen sollte das schon mal für das Erste reichen.
Gerade sind wahrscheinlich Semesterferien, oder?
Jetzt.
Das heißt also, wenn die Semesterferien rum sind, dann fängt das Ganze an, interessant zu werden, weil ja dann produktiv geht.
Ja, oder? Richtig. Und das geschieht relativ bald, weil die Studenten kommen ja nicht mit den ersten Vorlesungstagen, sondern es kommen zuvor ja schon eine ganze Menge Studenten an und werden Vorkurse oder Ähnliches genießen. Und das heißt, da kriegen wir es dann schon mit.
Das heißt, es läuft schon alles halbwegs und ihr sammelt so erste Erfahrungen mit echten studenten, die dann
Gerade ist noch ein bisschen wenig los. Jetzt müssen wir auch schauen, dass wir das Ganze richtig zum Laufen bekommen. Man merkt schon noch, dass wir noch viele neue Dinge auch entdecken, die noch nicht von vornherein schon vorgesehen wurden. Also wir arbeiten da richtig mit den Systementwicklern zusammen und sagen denen mal, was wir uns eigentlich darunter vorstellen. Wir haben auch als Universität natürlich andere Ansprüche ans System.
Macht ihr eigentlich alles selber oder gibt es jemanden, der euch bei der Installation hilft? Macht ihr das irgendwie?
Also wir machen die meisten Sachen selber. Wir hatten jetzt gerade für den Fall, insbesondere weil wir die neue Beta-Version ausprobiert hatten, haben wir dann einen Mitarbeiter von Sun Oracle da, der hat uns dann hier mal die ersten Schritte gezeigt und mit dem haben wir das dann eingerichtet. Das fand ich schon mal ganz, ganz erleuchtend und das hilft dann natürlich auch an etwas engeren Kontakt noch da.
Okay.
Was hostet ihr denn da in den virtuellen Maschinen? Jetzt nur, weil du jetzt von Home-Verzeichnissen sprachst und so weiter, nur Linux Solaris-Maschinen oder auch Windows?
Wir verwenden derzeit Ubuntu 10.04 Maschinen. Und anderes ist natürlich möglich, insbesondere wenn dann mal die individuellen Desktops kommen. Mhm. Es wird natürlich auch daran gedacht, bei dann Mitarbeitern solche Windows-Maschinen zur Verfügung zu stellen. Mhm. Da tut man sich auch nochmal eine ganze Menge Späße an.
Ja, dann hast du plötzlich mit Viren und so einen Scheiß zu tun.
Ja, ja, richtig. Und lizenzrechtliche Bedingungen.
Oh, das auch
ja,
mhm.
Da fängt der große Spaß eigentlich erst an. Mhm. Weil eigentlich als Uni hat man ja auch das, gibt ja so Site-wide Licenses für sehr geringes Geld, mhm. aber sind die geeignet dafür? Wie sieht es aus mit dem Vernichten von Desktops? neu einrichten, neu License Key eingeben. Das ist, da heizt man sich schon eine ganze Menge auf. Eine interessante Sache, und da möchten wir auch ein bisschen eigentlich wieder gegensteuern, ist Solaris ist bei der letzten Version noch in der offiziell supporteten Liste von Betriebssystemen gewesen, die man als Guest installieren kann, in dem neuen System derzeit nicht.
Ah, da müssen wir nochmal nachgucken.
Ja, also wir hätten das natürlich schon ganz gern, dass sowas noch drin ist. Es ist von VirtualBox natürlich auch unterstützt.
Ja, das sollte eigentlich nicht das Thema sein. Also da müssen wir nochmal nachschauen.
Also, hat sich
also technisch gesehen sehe ich da gar keinen Nachteil.
Technisch ist kein Problem. Es ist natürlich wieder so Lizenzspäße, was wenn man jetzt anruft, sagt, ich habe da mal ein Problem, dann schaut er,
Ja gut, klar. Okay.
Ja, also wir sind mal ganz gespannt, wie das abläuft. Einen habe ich noch. Mhm. Wir haben auch noch den SSGD, diesen Secure Global Desktop, eingerichtet, sodass man auf seinen Desktop nicht nur mit der Rayestation kommt, sondern weltweit via das Internet sich abrufen kann. Und
das ist natürlich cool, ja. Über einen Webbrowser, oder? Einen
Webbrowser, genau. Mhm. Da werden dann Java Remote Desktop Programme geladen und dann kann man seinen Desktop von zu Hause oder von wo immer man auch Internetzugang hat.
Das heißt, man setzt sich in das Internetcafé, loggt sich dann in den seinen eigenen Uni-Desktop ein, kann dann dort was machen und dann kommt dann jemand, der dann mit dem Keylogger das Passwort abgegriffen hat und dann den Desktop weiterverwendet. Das ist ja auch praktisch, weil dann wird er ja nicht nach 3 Tagen wieder eingestampft.
Ja, da ist die Frage mit dem, wie weit secure auch der Secure Global Desktop tatsächlich ist.
Ja, wenn nur das Passwort da ist, dann, wenn nur das Passwort zählt, kann man ja nicht mehr viel machen.
Ja gut, das Abgreifen des Passworts, ja, wenn es wie ein Keyboard-Logger ist, dann kann man wenig dagegen machen, richtig.
Also, hütet euch vor suspekten Internet-Shops, auch wenn ihr Secure Global Desktop nutzen könnt.
Ja, gut, sind heutzutage leider ja nicht mehr so viele Internet-Cafés da. Heute hat ja jeder seinen UMTS-Stick oder ähnliches oder hijackt sich irgendein offenes.
Geht das über den UMTS-Stick halbwegs okay? Hast du schon mal ausprobiert?
Ja, hier ist leider nicht so richtig gute Abdeckung.
Gut.
Ja, okay.
Ja, danke schön. Dann bin ich mal gespannt. Vielleicht erzählst du dann nachher, wenn dann so die erste Horde an Studenten da drüber gefegt ist und ihr die ersten Kinderkrankheiten beseitigt habt, wie es dann weitergeht und was da noch die wichtigsten Takeaways sind, worauf man dann achten sollte. Das ist natürlich ein interessantes Thema.
Das kann ich gern machen.
Ja, und der Johannes, der hat uns letztes Mal aus der Frostcon ein Interview mitgebracht mit dem Lenz Grimmer und er hat uns jetzt ein zweites Interview mitgebracht. Mit wem und worüber und von wem handelt denn das Interview jetzt?
Ja, ich könnte etwas ausholen. Ich könnte auf den anderen Podcast erstmal verweisen. Mhm. Den Floss Weekly mit Randall Schwartz auf dem Twitnet-Netzwerk. Mhm. Und da gab es ein Interview mit den Mars Rover Drivern.
Ui.
Das sind Leute, die sitzen irgendwo in den USA und den tagsüber programmieren sie die Route, die der Mars Rover am Mars fahren soll und die wird dann übertragen, dann fährt er rum und
baut geht wieder zurück und
dann hat man ein kleines Problem, dann sind mal links und rechts vertauschen.
Okay.
Und eben je nach Erddrehung und Marsdrehung und so weiter sieht man den ja nur einmal am Tag für eine gewisse Zeit, arbeiten dann im 25-Stunden-Tag und so weiter. und das basiert ziemlich viel auf Open Source und darüber bin ich so ein bisschen auf das Thema Open Source, Raumfahrt und so weiter gestoßen. Und jetzt habe ich im Frostcon-Vortragsprogramm einen Vortrag vom Andreas Schreiber vom DLR gefunden.
Oh, cool.
Das DLR ganz klar weiß jeder, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die Deutsche Raumfahrtagentur und Forschungs- und sonst was Einrichtung. Und der hat so ein bisschen über deren Projekte im Open-Source-Bereich erzählt.
Cool.
Jetzt hatte ich das Problem, das war Sonntagabends und ich wollte heimfahren. Also was habe ich gemacht? Ich habe mir den Andreas geschnappt und habe ihn mal dazu interviewt.
Cool. Das heißt, wir spielen jetzt euch ein Interview ein mit dem Andreas zum Thema Open Source bei der DLR.
Ja, beim DLR. Das Zentrum.
Beim DLR.
Willkommen zum Interview auf der Frostcon mit Andreas Schreiber vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Hallo.
Ja, hallo.
Was ist das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt?
Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt ist die nationale Forschungseinrichtung für Luftfahrt und Raumfahrt und wir beschäftigen uns auch mit Forschung im Bereich Verkehr und Energie. Außerdem ist das DLR auch noch eine Raumfahrtagentur, also im Bereich Management unterwegs und ein Projektträger.
Okay. Das ist dann vereinsmäßig organisiert und primär?
Wir sind ein e.V., genau. Wir werden hauptsächlich bezahlt vom Wirtschaftsministerium. Mhm. Sind ganz gut verteilt in Deutschland mit 13 Standorten, 6.500 Mitarbeitern und ist organisiert in etwa 30 Forschungseinrichtungen und Institute.
Und da macht ihr dann ziemlich viel Software. Wir sind hier auf einer Open-Source-Veranstaltung.
Ja, genau.
Deswegen wohl Open-Source-Software?
Ja, genau. Open-Source-Software und nicht Open-Source-Software.
Okay.
Insgesamt ist Softwareentwicklung im DLR sehr wichtig. Von den 6.500 Mitarbeitern entwickeln über 3.000 Software oder an Software. Umgerechnet auf ganze Mitarbeiterstellen bedeutet das etwa 1.000 Vollzeitstellen entwickeln Software.
Ja. Das ist eine ganze Menge.
Das ist eine ganze Menge. Damit sind wir das größte Softwarehaus in Deutschland.
Wobei da viele, du hast vorhin 3.000 oder wie viele Mitarbeiter machen Software und dann waren es nur noch 1.000?
Ja, die 3.000 machen das teilweise nur in Teilzeit.
Okay.
Also
das sind dann Wissenschaftler,
die das nebenbei entwickeln oder so. Und wenn man das umrechnet, auf die Finanzierung davon umrechnet, auf ganze Stellen, dann entspricht das etwa 1.000 Softwareentwickler. Und das ist auch schon eine ganze Menge.
Ja, durchaus.
In den unterschiedlichsten Bereichen und Programmiersprachen und Themenfeldern und so weiter. Ja. Das ist alles sehr unterschiedlich.
Und da ist jetzt dann Open Source groß im Kommen?
Ja, genau. Es ist immer mehr in den letzten Jahren aufgekommen, dass eigene Software als Open Source Software zur Verfügung gestellt wird.
Mhm.
Teilweise dann im DLR noch irgendwie gehostet und teilweise dann auch für klassischen Plattformen wie SourceForge, Launchpad.
Ja.
Tigris und ähnlichen.
Ja. Und das ist dann mehr BSD-Familien-Lizenz lizenziert oder GPL?
Das ist BSD-License ist dabei. Sehr viel ist jetzt Apache-License 2.0 und die Eclipse-Public-License und teilweise noch die GPL.
Ja.
Und da ist auch die Situation so, dass das Ganze von unserer Rechtsabteilung noch unterstützt wird. Dort hat sich eine Mitarbeiterin, eine Juristin weitergebildet in Open-Source-Lizenzen. Mhm. Und die haben auch Open-Source-Lizenzen überprüft quasi für uns und freigegeben. Das heißt, wir können jetzt zum Beispiel die Apache-License oder BSD oder Eclipse Public License einfach so benutzen, ohne noch jemanden nachfragen zu müssen in der Rechtsabteilung. Ja, und das ist sehr komfortabel.
Das
und die, dadurch, dass sie eine Schulung gemacht haben, können die uns auch in allen möglichen Fragen und Zweifelsfällen beraten im Haus.
Und das heißt, ihr gebt auch wirklich eigene Open-Source-Software raus und seid nicht nur, wir nutzen hier Open-Source und sind deswegen Open-Source-Firma.
Ja, genau. Also bisher gibt es etwa 10, die jetzt auf öffentlichen Plattformen gehostet sind, 10 Open-Source-Entwicklungen, aber das werden ständig mehr. Es gibt eine ganze Reihe von Instituten, die Softwareprodukte aufbereiten für die Veröffentlichung auf einer Open-Source-Plattform. Mhm. Auch aus unterschiedlichsten Bereichen.
Ja.
Ja, das ist teilweise ein bisschen schwierig, weil diese Software nicht immer nur in DLR entwickelt wird.
Ja.
Dann wäre es einfach, sondern oft mit Partnern aus der Industrie zum Beispiel zusammen. Und dann kann man nicht einfach so entscheiden, das wird jetzt Open Source.
Ja.
Ja, das ist das Problemchen.
Natürlich, das ist klar, dass da irgendwie die Firmen ihre Interessen dann haben, wenn sie es finanzieren.
Ja, genau.
Die relativ schwer dazu motivieren sind.
Ja, genau.
Was sind denn das für Softwareprojekte, die ihr habt?
Insgesamt entwickeln wir Software in verschiedenen Bereichen, hatte ich schon gesagt. Also vor allem im Bereich echtzeitfähige Systeme und missionskritische Systeme, was man braucht, zum Beispiel für Steuerung und Regelung von technischen Systemen, wie Flugzeuge, Satelliten, Raumfahrzeuge und ähnliches. Die muss gut entwickelt werden, auch in Bezug auf das Software-Engineering und die Qualitätssicherung.
Ja, das natürlich so, dann, vor allem sobald dann irgendwelche Menschen dran sind, sollen die dann doch bitte reagieren beim Steuern.
Ja, genau. ist eben sehr wichtig. Dann wird bei uns auch viel entwickelt, webbasierte Systeme und E-Mail-basierte Systeme für Intranet. Dann gibt es eben noch viele Softwareprodukte, die eigentlich nur die eigentliche Arbeit unterstützen. Ja. Datenmanagement, Workflow-Management und Simulationsumgebungen, Visualisierung und ähnliches. Ja. Das ist auch ein Bereich, wo meine Abteilung sehr viel arbeitet.
Okay.
Und dann gibt es halt den sehr wichtigen Bereich der Simulationssoftware für alle möglichen Anwendungen. Für Strömung, für Struktur, für Thermik, für Akustik und so weiter. Flug, Bahnregelung, Verkehrssimulation und so weiter. Da arbeiten sehr viele Leute dran.
Klingt spannend. Du hast gesagt, Datenmanagement ist ein Thema bei euch?
Ja, genau. Datenmanagement ist deswegen wichtig, weil natürlich bei der Erdbeobachtung oder bei Simulationen und bei Experimenten sehr viel Daten anfallen.
Ja, kann man sich irgendwie vorstellen, dass da, wenn ich da einmal die Strömungen am Flugzeug messe, dass dann ziemlich viel rauskommt.
Genau.
Oder Satellitendaten.
Genau, also das wird dann also viele Gigabyte große Einzeldateien, dann ganz viele davon. Und das ist halt so zum Beispiel, dass man auf einem großen Parallelrechner rechnet, auf jedem Prozessorknoten einfach große Dateien entstehen. Also auch die Masse der Dateien, die man dann zusammenführen muss, sehr wichtig. Und da kann man auch zum Beispiel teilweise nicht mehr die Dateien irgendwo auf einem zentralen Server kopieren, sondern muss sie dann auf dem Parallelrechner erstmal verarbeiten und dann runterkopieren, effizient, das gehört schon dazu. Und dann hinterher natürlich irgendwie verwalten, die weiter zu bearbeiten, mit Metadaten zu versehen, um es wiederzufinden und ähnliches. Ja. Das ist wichtig eben, weil viele Kollegen nur Zeitverträge haben und nach ein paar Jahren möglicherweise weg sind. Und oft
mit denen das Wissen, das ist im Kopf gespeichert.
Ja, genau, sonst. Genau. Die Situation ist halt dann so, dass die Daten oft weg sind.
Ja.
Und,
im eigenen Home Directory.
Im eigenen Home Directory werden die sowieso gespeichert, ja. Das heißt, es ist doppelte Datenspeicherung, ist noch ein anderes Problem. Und wenn jemand anders Daten haben möchte vom Kollegen, dann kopiert er sich oft üblicherweise die von ihm direkt in sein Home Directory. Und wir wollen das halt so machen, dass wir das auf einem zentralen Server ablegen und die Leute dann suchen können und sich das dann von da runterholen, wenn sie es brauchen.
Und dann dort auch wieder aktualisieren.
Und dann aktualisieren, genau.
Was ja auch dann das Wichtige ist. Sonst hat man seine 20 Kopien und jeder hat einen anderen Stand.
Ja, genau.
Man hat keinen Überblick. Und da habt ihr Software für entwickelt.
Genau, Data Finder. Dafür haben wir auch hier auf der Froscon einen Projektstand, wo wir den speziell vorstellen. Mhm. Eine Open Source Software, die in Python mit Qt implementiert wurde. Okay.
Also Qt, das war jetzt früher Trolltech, jetzt Nokia.
Ja, genau.
Frontend. Genau. Library für C++.
Jetzt Python. Auch richtig Open Source. Und wir haben früher auch noch die kommerziellen Entwicklerlizenzen gekauft, einfach weil die Bibliothek an sich auch gut ist. Ja.
Ja.
Und freuen uns jetzt natürlich, dass es richtig Open Source ist.
Ja.
Und wir nutzen das ganz gerne, auch nicht nur für diese Data Finder, auch für andere Entwicklungen, die eine GUI haben müssen, wenn wir die mit Python machen.
Wobei, wenn ich das richtig gesehen habe, seid ihr nicht fokussiert auf Python und Qt, sondern macht da...
Genau, wir benutzen eine ganze Menge von Sprachen. In meiner Abteilung ist Python die Standardsprache. Mhm. Wenn keine Anforderungen dagegen sprechen, nehmen wir Python. Ansonsten auch mal Java, C und C++ und Fortran und ADA und
MATLAB. Was alles mal da war und nie wieder weggeht.
Genau, das gibt's halt und das wird es auch noch eine lange Zeit geben, gerade Fortran.
Ja, Fortran ist ja, also mein Bruder macht am G-Fortran-Compiler so ein bisschen mit.
Ja.
Und das ist ja wirklich in der Physikwelt tatsächlich noch intensiv genutzt.
Genau, kennen wir auch viele Beispiele. Hier gerade bei manchen Simulationscodes wird das noch verwendet.
So, da habt ihr das ganze Wissensmanagement.
Ja, das gehört halt dazu. Entschuldigung.
Ja.
Wenn man die Daten managen, gehört auch irgendwie dazu, das Wissen zu managen. Ja, das geht dann einem auch verloren, wenn Kollegen weggehen.
Ja.
Dazu kommt noch, dass von komplizierter Simulationssoftware die Bedienung sehr kompliziert ist.
Ja,
man muss sehr viele Einstellungen machen, sich damit auskennen. Das geht mit einem normalen gedruckten Handbuch, ist das sehr schwer möglich. Also stattdessen machen wir das so, dass wir das Wissen in Software in Form von Regeln speichern und auch in Dokumenten teilweise und dann Benutzer in der GUI spezifizieren können, was sie simulieren möchten. Und gezielt werden die Schritte ausgegeben, die man tun muss, um die Simulation durchzuführen.
Ja,
ganz gezielt als Workflow quasi. weil ja nicht die Simulation, da startet man normalerweise ja nicht nur eine Rechnung mit einer Software, sondern man muss auch die Daten vorbereiten und auswerten hinterher und so weiter.
Ja.
Das ist sehr komplex.
Wenn man dann so Simulationen managt, das Wissen, muss man die Simulation natürlich auch mal irgendwie durchführen.
Ja, genau.
Dafür habt ihr dann auch Software, wenn ich es richtig verstanden habe.
Simulationssoftware, ja. Genau. Unterschiedlichste Art. Das machen wir in meiner Abteilung eher weniger. Ein paar von meinen Mitarbeitern arbeiten mit an Strömungssimulationssoftware. Mhm. Beschäftigen sich damit der Lösung von großen Gleichungssystemen zum Beispiel. Ja. Das ist dann halt sehr mathematisch. Oder entwickeln in einem großen Strömungssimulationssystem das Datenmanagement dahinter. Ja. Also wie man Daten auf so einem Parallelrechner managt. Das sind aber das ist immer nur Zuarbeit, ja. Mhm. Das wird hauptsächlich in vielen DLR-Instituten gemacht, die sich ja hauptsächlich mit solchen Simulationscodes beschäftigen. Ja.
Und man dann auch die entsprechenden Mathematiker dafür
genau, hat. Genau, Mathematiker und Physiker und Ingenieure.
Ja.
Genau. Genau. Ein anderer Bereich, wo wir uns viel mit beschäftigen, ist eben der Entwurf von technischen Systemen. Das ist zum einen natürlich im DLR Flugzeuge. Mhm. Dort entwickeln wir Software auf Basis von Eclipse und verschiedenen Visualisierungstoolkits aus dem Open Source Bereich, wo wir in ganz Flugzeuge in ganz frühen Phasen designen können und auch schon mal bewerten können, wie das so funktionieren wird. Ja. Und dann, wenn sich Konzepte dann durchsetzen, die werden dann halt später nochmal genauer simuliert. Ja.
Aber erstmal nicht die komplette Rechenzeit drauf verwenden, genau. Sondern das grobe Bild.
Sehr einfachen Verfahren, also teilweise eine Abschätzung für irgendwas dabei, aber es funktioniert schon mal.
Ja.
Ja. Und wichtig ist ja auch, an so einem Konzeptentwurf arbeiten üblicherweise ganz viele Fachdisziplinen zusammen, die aus verschiedenen Instituten kommen, für die Aerodynamik außen, für die Struktur, für das Triebwerk,
für das Material,
für die Flugeigenschaften an sich und so weiter. Und die arbeiten alle mit einer Software und die Software dient dazu, die Daten untereinander auszutauschen. Mhm. Wir haben zum Beispiel ein gemeinsames Datenformat spezifiziert in XML, wo die Daten zentral abgelegt werden.
Damit, wenn einer irgendwas ändert, die anderen auch wirklich
sehen,
was passiert.
Sofort mit, genau. Genau. Und das Gleiche wenden wir eben an auch jetzt für Schiffe. Ja? Also Schiffe, denkt man erstmal nicht ans DLR.
Ja, Schiffe ist nicht unbedingt Raumfahrt, außer meinst du Raumschiffe.
Nein, ich meine Schiffe auf dem Wasser.
Das ist so Wasser, so richtig.
Ja, genau, auf dem Wasser. Und aber das ist, wie man so schön sagt, Schiffe und Raumschiffe sind das Gleiche, weil ja meistens ein Schiff
ja, ist klar. Und das ist ja im Namen schon.
Es spielt keine Rolle, wo das jetzt rumschwimmt oder rumfährt. Und das stimmt softwaretechnisch.
Okay.
Jetzt physikalisch nicht unbedingt, aber softwaretechnisch stimmt das. Die werden auf die gleiche Art und Weise entwickelt und entworfen. Ähnlichen Prozessen und auch die Anforderungen an den Bau und an den Entwurf sind ganz ähnlich. Also es werden zum Beispiel keine Prototypen gebaut. Ähnlich wie in einer Automobilindustrie gibt es ja noch Prototypen und so weiter. Das gibt es bei Schiffen und Raumschiffen nicht. Das kann man einfach nicht bewerkstelligen. Und in beiden Bereichen ist es zum Beispiel wichtig, dass man in frühen Phasen der Entwicklung schon ziemlich genau weiß, wie das hinterher aussieht.
Ja.
Was es für Eigenschaften hat und wie teuer das ist. Und
ja, so. Wenn ich mir so ein großes Containerschiff vorstelle, ist es natürlich wahr. Ich möchte wissen, wie viel kann ich denn da reinladen.
Genau.
Und
wie schnell ist es?
Ja.
Was kostet es?
Und sowas könnt ihr dann berechnen.
Ja, genau. Also wir selber dann unbedingt nicht, aber wir stellen die Basis, die Software bereit, wo andere das mitmachen können.
Ja.
Genau. Und Ingenieure und Wissenschaftler erweitern das dann noch mit eigenen Komponenten, zum Beispiel mit Eclipse-Views, um Daten auszuwerten oder irgendwelche Sachen zu berechnen.
Ja,
ja, das kann man dann erweitern in Python und in Java oder auch mit Fortran-Routinen zum Beispiel. Also der deutsche Schiffbau hat zum Beispiel für den frühen Entwurf von Schiffen ein System gehabt mit etwa 300 bis 400 Fortran-Routinen, die jetzt so langsam auf dieses Java-basierte System umgestellt werden.
Ja.
Ja. Und kann man sehen, hat dann 300 oder 400 Module für verschiedene Arten von Berechnungen, die man jeweils nach Schiff und so weiter braucht.
Ja.
Eine ganze Menge. In der Raumfahrt ist das sogar noch ein bisschen übersichtlicher, also eigentlich ist es den Schiffen komplizierter.
Aber würde man jetzt eigentlich gar nicht so denken, nee. Auch wenn man bei Raumschiffen gelegentlich so die Bilder 60er Jahre Mondlandung vor Augen hat, was jetzt nicht so nach Hightech tatsächlich auch aussieht.
Ja, genau.
Was sicher war, aber
ist relativ rudimentär, ist auch alles kein Hexenwerk natürlich. Aber auch da gibt es natürlich, das Prinzip ist ähnlich wie bei Schiffen, viele Fachdisziplinen, viele kleine Berechnungsmodule. Das am meisten verbreitete Entwurfswerkzeug dafür und Simulationsprogramm ist Microsoft Excel.
Mhm. Ja, das ist, glaube ich, eine der meistgenutzten Anwendungen in jedem Bereich.
So unbedingt. Ziemlich. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Software.
Ja, ja, man kann alles damit machen. Ja,
man kann alles damit machen, aber nichts richtig. Und das ist halt so, deswegen ist für uns auch wichtig, dass wir zum Beispiel in Eclipse eine gute Excel-Integration haben, weil man jetzt nicht einfach hingehen kann und dann sagen kann, ja, ab heute gibt es keine Excel mehr.
Ja.
Dann wissen die alle nicht mehr, was sie tun sollen.
Ja.
Und da kann man nur schrittweise einen Übergang machen, indem man dem Eclipse gibt mit den Erweiterungsmodulen und dann aber noch ist ein Excel integriert, dass sich langsam mal was Neues gewöhnt wird. Ja, und das ist das Einzige.
Keine rasante Änderung alle stehen davor.
Genau.
Mein Computer geht nicht.
Ja, genau.
Ja.
Aber zumindest hat man dann auch schon mit einer modernen Entwicklungsumgebung gemeinsames Datenmanagement und so weiter, was mit Excel sehr schwierig ist.
Ja, natürlich. Ja, der ganze Austausch dann wieder.
Ja, genau.
Und das macht ihr auch für Satelliten.
Genau, für Satelliten damit und andere Raumfahrzeuge.
Und die Satelliten, die haben dann auch wieder eine Steuerung?
Ja, genau. Also das sind halt so echtzeitfähige Systeme, Realtime-Systeme, die diesen Satelliten steuern. Und DLR wird zum Beispiel im Institut für Raumfahrtsysteme in Bremen auch ein Betriebssystem entwickelt für Satelliten und andere Raumfahrzeuge.
Auch wieder Open Source?
Das ist Open Source.
Das heißt, wenn ich meinen eigenen Satelliten habe, dann...
Ja, genau. Kann man das nehmen als Basis für dann die eigene Software. Dann muss das natürlich damit, ja... Anwendungscode erweitern, natürlich über jedem Betriebssystem. Ne? Das ist halt nur die Basis.
Jeder Satellit macht irgendwas anderes. Der eine spioniert mich aus und der andere schießt mich ab.
Ja, genau. Man muss die Lageregeln haben und Kamerabilder auswerten und ähnliches. Ja. Ist in C++ implementiert und ja, ganz nett.
Ja. Und das war dann eine andere Abteilung, die das wieder macht.
Ja, ein anderes Institut, genau.
Ja, genau.
Ein Ex-Kollege von mir, genau. Der gewechselt ist.
Und dann simuliert ihr auch, wie dann sich die Satelliten im Weltraum hin und her schieben.
Ja, zum Beispiel, genau. Und das im Bereich Simulation, anderes wichtiges Thema ist halt alle möglichen Simulationen im Bereich Verkehr, Luftverkehr und Straßenverkehr. Luftverkehr liegt nah beim DLR.
Ja, aber auch Straßenverkehr kann ich mir vorstellen. Da habe ich die Satelliten, die GPS-Signale schicken. Da habe ich Satelliten zum Beobachten.
Ja.
Oder Flugzeuge zum Beobachten.
Ja, genau. Das ist schon eigentlich üblich, ne, dass man den Straßenverkehr aus der Luft beobachtet.
Ja.
Mit Zeppelin zum Beispiel. Und was wir vom DLR aus gemacht haben bei sowas wie dem Weltjugendtag, Weltkirchentag und
so richtige Massenaufläufe.
Die Fußball-Weltmeisterschaft, genau, da ist eben der DLR-Zeppelin über Köln geflogen. Und ein Mitarbeiter von mir hat bei der Polizeizentrale gesessen und die Daten entgegengenommen und das dann an die Kollegen von der Polizei weitergegeben.
Ja.
Und die haben dann in Köln den Verkehr gesteuert. Ja,
ja, das klingt nach einer guten Sache.
Der nächste Schritt jetzt, was dann auch noch deutlicher zum DLR eigentlich passt, ist halt die Beobachtung des Verkehrs aus dem Weltraum über Satelliten.
Mhm. Da brauchst du eine ganz schöne Auflösung.
Genau, das hat jeden enorme technische Probleme noch mit von vielen Radartechniken, da einzelne Fahrzeuge zu unterscheiden.
Ja.
Da kann man so einen Pulk von Fahrzeugen unterscheiden oder vielleicht auch sehen, wenn das ein LKW ist, aber das ist noch nicht genau genug. Aber das entwickelt sich und wird irgendwann wahrscheinlich Standardtechnik sein zur Beobachtung von Verkehr.
Ja. Die schöne Überwachung von jedem.
Ja, genau. Genau. Wobei es dann auch im DLR immer darum geht, ist natürlich dann zum Beispiel auch aufgrund der Messwerte und der aktuellen Situation eine Prognose für die Zukunft zu machen.
Mhm.
Man das eingibt als Eingabedaten in eine Verkehrssimulation und dann könnte man schon mal überlegen, ja, so wird sich der Verkehr entwickeln und jetzt müsste ich so und so gegensteuern.
Das macht ja Sinn, wenn ich es mir vorstelle, wenn ich jetzt hier weiß, okay, 5 Kilometer vor mir ist der Stau, dann bringt mir das relativ wenig, weil der Stau sich dann wieder auflöst, wenn ich dort bin.
Ja, das ist eine wichtige Information auch für Verkehrsbehörden wie Polizei oder Autobahnbehörde, dass sie schon mal
eine
Basis haben für ihre Entscheidung, weil die Entscheidung übernimmt ja nicht DLR-Software, das machen immer noch irgendwelche Behörden in Deutschland. Ja, aber die haben natürlich...
Hoffentlich nicht mit zu weitem Weg.
Na, genau. Wahrscheinlich nicht.
Ja.
Genau.
Und dann, was macht ihr noch so?
Ja, es gibt sehr viele Anwendungen. Was machen diese Simulationscodes? Üblicherweise laufen die erst auf ganz großen Rechnern. Ja,
ja,
wir haben zum einen ganz große Rechner im Einsatz, ganze Menge von Clustern gibt es im DLR, die dem DLR gehören, oder auch IT-Dienstleistern, die von uns arbeiten, wo große Stürmungssimulationen auflaufen und ähnliches. Das ist eigentlich, denkt man sich eigentlich, ne? Das DLR hatte klassischerweise oft schon den größten Rechner in Deutschland.
Ja.
Im Moment gerade nicht, ja, aber...
Das ist der Deutsche Wetterdienst wieder, der den größeren hat?
Forschungszentrum Jülich.
Ah ja, stimmt, habe ich auch mal gelesen. Genau. Ja. Aber Wetterdienst ist ja auch immer groß dabei.
Ja, genau. Gibt es in sehr vielen vielen Fällen, ja. Ja, und im Gegenzug dafür beschäftigen wir uns auch mit ganz kleinen Systemen wie Mobiltelefonen.
Und da denkt man natürlich auch sofort an Luft- und Raumfahrt.
Natürlich, weil bei Luft- und Raumfahrt muss man eigentlich heutzutage an alles denken. Und wir machen das.
Der Astronaut will ja auch mal mit Mutter telefonieren.
Ja, genau. Ja, natürlich. Und will auch surfen im Internet und ähnliches. Von seinem Handy. Und man denkt beim DLR natürlich auch sofort an Medizin, richtig?
Lass mich kurz denken.
Ja.
Ja, okay, ich kann es mir vorstellen, der Astronaut, der muss ja auch medizinisch betreut werden.
Genau, genau.
Ich denke, darüber kommst du rein.
Genau, das ist zum Beispiel das Thema Telemedizin. Und wir entwickeln gerade zum Beispiel Telemedizin-Software, die auf dem Handy läuft, die dann eigentlich erstmal auf der Erde nützlich sein soll für chronisch kranke Patienten, die am Blutzucker oder Bluthochdruck leiden und überwacht werden müssen. Leute, Patienten, die nicht einfach, also die nicht besonders mobil sind und nicht sofort zum Arzt rennen können, die kriegen so ein Blutdruckmessgerät mit mobiles und das wird über Bluetooth mit dem Handy gekoppelt, das nimmt regelmäßig Blutdruckmesswerte und Blutzuckermesswerte auf, dann wird automatisch ein Ärzteteam informiert und die entscheiden dann wieder, was gemacht werden soll. Also auch da entscheidet die Software nicht selber, Gott sei Dank, sondern da sind immer noch Menschen dahinter, aber die Daten werden entsprechend weiterentwickelt. Das ist im Prinzip, was wir sehr häufig einsetzen. Ja. Oder es ist zum Beispiel auch so, aufgrund der Diabetes Blutzuckermesswerte wird ein Diät-Kochbuch-Rezept zurückgeschickt als SMS aufs Handy. Ja, weil wir haben einen finnischen Diät-Kochbuchhersteller dabei als Partner, der halt sein Online-Kochbuch zur Verfügung stellt.
Ja.
Und der ist dann auch geplant, den Einzelhandel anzubinden, sodass das
Dann auch direkt geliefert
gleich
wird.
Ja, dass irgendwie der Kühlschrank sich dann füllt.
Das könnte ich schon fast wieder gebrauchen, jetzt nicht wegen Diabetes, sondern wegen einfach...
Ich auch.
Ich möchte nur dran denken, dann wird mir alles geliefert.
Genau, ich bin auch gerne dann Referenzkunde, bin ich jetzt schon. Also ich persönlich hatte einen Schlaganfall vor ein paar Monaten, auch Blutdruckprobleme. Und ich bin in jedem Fall immer der erste Testkunde, der diese Software bekommt. Ist jetzt auch gerade auf meinem Android-System hier drauf, meinem schönen HTC.
Also eat your own dog food, wirklich.
Ja. Genau, und das ist zum Beispiel, hier würde man jetzt sehen auf diesem Grafik, auf diesem schönen Bild, was man ja auf dem Podcast nicht sieht, da sieht man jetzt den Blutdruck.
Also den Link stellen wir in die Show,
genau, sagt uns jeder. Mein Blutdruckverlauf der letzten 2 Wochen. Ja, man sieht dann auch ganz genau hier so eine Spitze, da hat halt ein verdienter Mitarbeiter gekündigt und da hier große Schwankungen die Tage vor der Frostcon, wenn es meist ja Posterdrucken klappt nicht. Ja, da schwankt
Folien bauen.
Ja, genau. Das kann man sehr gut ablesen.
Ja.
Sehr nett.
Und Android ist dann die Basis da.
Das ist unsere Hauptentwicklungsplattform, ja. Es ist angedacht, dann auch das eventuell für andere Systeme zu machen, Symbian und iPhone. Aber Android ist erstmal am schönsten.
Von HPC auf großen Kisten bis Android runter.
Genau.
Alles Dinge, die.
Alles auch dazwischen, passieren. Genau, ja. Und wie gesagt, das ist im DLR so, dass immer was Neues kommt. In dem ganzen Bereich. Es gibt regelmäßig neue Technologien, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Eine der Hauptaufgaben meiner Abteilung ist ja auch, sich mit neuen Technologien zu beschäftigen. Also in meinem Arbeitsvertrag steht schon teilweise drin, dass ich mir neue Sachen im Internet angucken soll und gucken soll, ob es relevant ist fürs DLR. Viele Entwicklungen probieren wir aus, testen wir auch anhand mit Studenten zusammen und mit den Lehrstühlen zusammen, um zu ergründen, ob es für die Ingenieure im DLR wichtig ist. Sehr spannend.
Das glaube ich gerne. Dann danke ich für diesen Überblick.
Ja, bitte.
Und verabschiede mich von den Hörern hier von der Frostcon.
Ja, danke für das Interview. Und mir fällt noch so ein bisschen bei diesem Mars-Rover-Thema, wo du sagst, du programmierst erst den Mars-Rover und der fährt dann durch die Gegend und dann hofft man, dass das die richtige Programmierung war. Als ich noch ein kleiner Junge war, gab es nämlich mal ein Spielzeug, das war irgendwie sowas, so ein Mars-Rover-ähnlicher Truck. Der hatte hinten auf der Rückseite so eine 10er-Tastatur und dann konnte man über so Tastencodes dann halt so 2 Schritte vor, 3 nach rechts und so weiter das Ding programmieren. Das habe ich mir als Kind immer gewünscht, aber das war irgendwie ja, so ähnlich.
Mit der schönen Schrift. Schildkröte.
Eine Mischung aus einem ferngesteuerten Auto und Logo war das irgendwie, ne? Und aber das war damals jenseits meiner finanziellen Taschengeldmöglichkeiten.
Das gibt's im Legoland.
Ja? Mhm. Du warst schon beim Legoland.
Ja, siehst du. Wir sind schon wieder bei der Schleichwerbung.
Oh. Ja, haben wir, echt, uns beim wir sind echt Podcast schlecht im grade, Business. Ne? Wir müssen uns erst sponsern lassen und dann...
Nee, aber da gibt es das. Also muss man den Wagen erst zusammenbauen. Das ist so ein Wettkampf. Also mehrere Parallelwerte am schnellsten das Auto zusammen. Man muss das programmieren.
Okay.
Die Kinder müssen das lernen, wie es zu programmieren geht, quasi from scratch. Und,
wie lange dauert es denn so vom Startschuss, bis das Ding fährt?
Nicht lange, Stunde.
Wow.
Aber cool. Ja, machen wir richtig Werbung. Lego Mindstorms sind das ja. Im Wesentlichen kann man ja auch käuflich erwerben.
Wir legen euch den Affiliate-Link auf den Blog.
Oder? Also wenn Lego zuhört, ne, also Pakete an die
systemrezensierbare Mindstorms-Versionen.
Die Pakete geben wir dann als Preise wieder raus für Themenvorschläge.
Nachdem wir ausprobiert haben, ob die werden auch in der Forschung ganz gern eingesetzt. Also auch an der Uni sind die Mindstorms recht beliebt.
Wobei, um hier die Open-Source-Fraktion zu vertreten, ich Arduino eigentlich ganz cool finde. Das ist nämlich eine Open-Source-Mikrocontroller-Umgebung, die ganz einfach zu programmieren ist und die ist auch ziemlich powerful und man kann damit eigentlich sehr viel mehr machen.
Ja, ich wollte nur mal kurz auf der Frostcon erwähnen, da gab es nämlich einen Kurs für 14- bis 18-Jährige, die eben auf Mindstorm-Basis so ein bisschen die Grundlagen Roboter programmieren, rumfahren lassen, gelernt haben.
Cool.
Und das finde ich auch ein ganz gutes Angebot.
Ja, dann haben wir noch zum Schluss eine Mail vom Oliver bekommen. Der Mail hat sich beworben auf unser Gewinnspiel, nämlich ihr liefert uns Content und wir liefern euch Preise. Ja, was hat denn der Oliver so geschrieben?
Ja, ich habe mir das hier rausgesucht, damit wir das hier zitieren können. Mhm. Und der hat so ein paar Fragen. Im Wesentlichen ist die Frage, wie es dann weitergeht mit Sun Produkt nach der Übernahme.
Mhm. Nach welcher Übernahme?
Durch Oracle.
Ach ja, richtig, da war doch was. Ja.
Du hast schon deine neuen Visitenkarten.
Genau, Sun wurde von Oracle übernommen. Das ist jetzt in Deutschland irgendwann mal passiert, genau.
Und er schreibt hier, ihr habt ja im Podcast ja schon angesprochen, wird Open Solaris eingestellt, hat mir letzte Woche uns ein bisschen drüber unterhalten. Was wird aus ZFS? Was wird aus ZFS? Ja, okay.
Ja.
Was hat Oracle damit vor und wie sieht die Zukunft von VirtualBox aus?
Okay, die Zukunft von VirtualBox haben wir ja gerade abgehakt. Ne? Der Martin hat ja VirtualBox jetzt täglich im Einsatz, ist ja ein Kernbestandteil von VDI. Früher war ja in diesem Virtual Desktop Infrastructure Produkt ja VMware drin, aber das hat natürlich unnötig viel Lizenzkosten gekostet und dann haben wir stattdessen einfach die VirtualBox genommen. Und das ist eigentlich auch das Schöne an der VirtualBox. Die VirtualBox hat einen genialen Fokus auf Desktop-Anwendungen mit super USB-Unterstützung und Audio-Unterstützung und was weiß ich nicht alles.
Und um hier den Bogen auch nochmal zurückzuspannen, ich hatte ja den Floss Weekly Podcast schon erwähnt, die hatten jetzt in einer der letzten Ausgaben auch eine Folge mit zwei der Entwickler von VirtualBox, die auch so ein bisschen in die Zukunft schauen, was es da so gibt, was sie so machen.
Genau, also hört den Floss Weekly Podcast, wir legen euch den Link da drauf. Also VirtualBox können wir super Haken dran machen, geht prima weiter. Mit OpenSolaris geht es ja auch weiter, nur dass es eben das Kind einen anderen Namen hat. Wir haben ja schon vor zwei Folgen erwähnt, dass eben Solaris 11 die Zukunft von OpenSolaris ist, dass es technisch gesehen auch der legitime Nachfolger ist. Das heißt jetzt eben Solaris 11 und wir müssen nur noch ein bisschen herausfinden, wie denn jetzt genau die Zusammenarbeit zwischen Oracle und der Entwickler und der Open-Source-Community da aussieht. Da müssen wir einfach auf eine offizielle Kommunikation von Oracle warten. Ansonsten, der OpenSolaris Source Code existiert ja noch, die Webseite existiert noch und es gibt auch jede Menge Assurance, also jede Menge Aussagen von Oracle, dass es da durchaus weitergeht. Was war da noch? ZFS. Ja, mit ZFS geht es auch weiter natürlich, weil das ein zentraler Bestandteil von Solaris ist. Geht natürlich auch weiter in Form von Storage 7000, in Form von Unterstützung für Virtual Desktop. Das ist ja ziemlich cool, dass man damit seine ganzen virtuellen Maschinen snapshotten und klonen und verbreiten kann. Ich denke, es ist vielleicht ganz interessant, sich mal diesen Webcast von Oracle anzugucken, der, wann war der, im Januar schon gebracht wurde, Ende Januar oder sowas, als dann die Übernahme nochmal abgeschlossen war, also als die EU Ja gesagt hat, gab es ja mal so eine größere Veranstaltung von Oracle und dazu gibt es auch Videos und Präsentationen im Netz, die man sich angucken kann und da haben dann die ganzen VPs auf irgendwas alle sehr detailliert gesagt, wie es weitergeht. Da geht es eigentlich überall irgendwie weiter. Also das gibt jetzt nichts, wo man sagen könnte, das ist jetzt tot oder so, sondern es geht eigentlich immer eher darum, wie machen wir da weiter, wie integrieren wir das am geschicktesten mit dem Rest von Oracles Portfolio, sodass es insgesamt Sinn macht. Und es ist auch durchaus kein Problem bei Oracle, verschiedene Softwarepakete zu haben, die ähnliche Ziele verfolgen. Wir haben jetzt bei Oracle wie viele Datenbanken?
BerkeleyDB, MySQL, Timestamp, Oracle Datenbank, MySQL Cluster kann man noch als eigenes nehmen.
Mhm. Also mindestens eine Handvoll.
Ich glaube, ich habe noch irgendwas vergessen. Und Oracle Datenbank natürlich auch in all ihren Abstufen und Varianten.
Genau, dann haben wir noch Virtual Desktop für die alles, was Desktop-orientierte Virtualisierung ist. Dann haben wir Oracle VM for x86 für alles das, was jetzt serverbasierte x86-Virtualisierung ist. Dann haben wir Oracle VM für Spark, für Virtualisierung in UltraSpark-T-Maschinen. Also es gibt eigentlich genügend Freiraum bei Oracle, da alle Projekte weiterleben zu lassen. Ja, deswegen.
Auch die große Existenz von ZFS und ButterFS.
Genau.
Da gab es gestern nochmal einen Webcast zu.
Hast du dir den Webcast angeguckt?
Den habe ich jetzt leider nicht gehört.
Munich Open Source Interview gehen, sonst hätte ich mir den mal angeguckt. Aber ich höre eigentlich nicht viel Gutes, was über die Bedienbarkeit von ButterFS. Aber sicherlich auch
die. Heißt das Better oder Butter?
Butter. Oder es kommt eigentlich von B-Tree, BTR. FS.
Also ja, BTRFS.
Also man kann auch
BTRFS möchte das keiner nennen, oder?
Nee, ButterFS. Egal, also auch die Linux-Community soll ein neues Filesystem bekommen und vielleicht können wir ja mal jemanden dazu interviewen. Jedenfalls. Ja,
und ich denke, wenn dieser Webcast rauskommt, dann wird die Oracle Open World vor der Tür stehen oder vielleicht sogar schon laufen. Mhm. Und das ist ja eben, wie schon vor zwei Webcasts gesagt, auch immer so der Taktgeber, der Zeitpunkt, wo viel Neues kommt. Und als dritten Werbeblock, wo die Firma dann Oracle jetzt hier uns hier auch sponsert mit Stühlen und Tischen und Strom.
Neben Cyberways.
Neben Cyberways gibt es natürlich dann nach der Open World Ende September, Anfang Oktober jede Menge Events, wo wir dann hier in Deutschland auch die Neuigkeiten der Open World in die Community verbreiten werden. Ob es jetzt Storage ist mit ZFS oder ob es Server sind, Solaris 11, was auch immer.
Genau, also denke ich mal, ist eigentlich alles grün, würde ich sagen. Also ich habe jetzt, der Oliver hat sicherlich vermutet, dass wir jetzt irgendwelche Dinge für tot erklären, aber irgendwie passiert das nicht. Nee, also Oliver, keine Sorge, bleibt alles. Du kannst dir gerne nochmal die aktuelle Version von VirtualBox runterladen. Da ist auch schon ein Oracle-Logo drauf. Und wer weiß, irgendwann gibt es dann auch ein Solaris 11 mit noch mehr ZFS, Dedup zum Beispiel und solche Geschichten. Das ist eigentlich alles drin. Und wer beides gleichzeitig haben will, der kann sich ja auch noch den Simulator für die Storage 7000-Systeme herunterladen, weil das ist ja eine fertige VirtualBox-Appliance mit eingebautem Storage 7000-Software, basierend auf Solaris und mit der aller aktuellsten Version von ZFS.
So, und zum Oliver noch, der meint noch, du bist tot.
Also ist das jetzt dein StarCraft Demo?
Ja, also nur, er hat uns nämlich einen Buchtipp noch zugeschickt. Du bist tot von Charles Stross.
Mhm. Okay.
Empfiehlt er.
Und genau, hat denn jemand von euch schon mal Charles Stross gelesen?
Das wollte ich nochmal weitergegeben
haben. Mir kommt der Name seltsam bekannt vor, aber er sagt mir jetzt nichts.
Also der Charles Stross ist mir ins Auge gesprungen, als ich mal eine Rezension von Tim Bray zu einem seiner Bücher gelesen habe. Und der ist wohl ein fleißiger Science-Fiction-Buchautor aus UK. Der hat auch ein eigenes Blog, das sehr interessant ist. Und der schreibt eigentlich ziemlich coole Science-Fiction-Stories. Die Story, die ich jetzt rezensiert bekommen, gelesen habe, die heißt Venus, Children of Venus, glaube ich. Oder auf jeden Fall lege ich euch da einen Link drauf. Und da geht es halt um eine ganz ferne Zukunft, in der die Androiden so erfolgreich sind, dass es gar keine Menschen mehr gibt. Und die Androiden sich dann fragen, was machen wir denn hier eigentlich, wenn alles nur noch von KI-Wesen bevölkert wird.
Existenzfragen.
Und diese Existenzfrage betrifft vor allem eine bestimmte Androiden-Klasse, nämlich die Klasse der androidischen leichten Mädchen. Also es geht die Hauptdarstellerin.
Galactica-Centurion.
Genau, die Hauptdarstellerin ist also eine prostituierte Androidin, die keine Kunden mehr hat, weil die Menschen alle ausgestorben sind und die sich aber trotzdem in irgendeiner Form durch die Zukunft schlagen muss, und das ist wohl eine sehr witzige Geschichte. Und der Charles Stross, der schreibt auch mehrere Bücher, und der Oliver hat uns eins empfohlen, das heißt Du bist tot. Wer weiß, vielleicht schafft es einer von uns ja, das mal zu lesen bis zur nächsten Folge und dann können wir mal drüber reden. Aber du bist doch der Spezialist für Science-Fiction-Bücher. Du müsstest doch eigentlich erstmal so den.
Ja, ich bin jetzt gerade erstmal mit Demon durch und bin enttäuscht über das Ende, was uns so ein bisschen.
Echt?
Naja, es fällt ein bisschen ab im Vergleich zu dem starken Anfang.
Und jetzt bin ich auf der Suche nach einem neuen. Oliver das voraus. Das wollte er noch lesen.
Oh. Dann
schneiden wir das raus.
Dann machen wir doch einen Wettbewerb. Der Oliver könnte doch mal eine Rezension zum. Oder will der Oliver das jetzt lesen oder will er uns das nur empfehlen?
Das ist seine Empfehlung und Demon will er lesen.
Okay, dann liest
also
du doch mal.
Also die ersten drei Viertel von Demon lohnen sich, Oliver. Die ersten vier Fünftel vielleicht sogar.
Dann liest doch einfach mal Du bist tot bis zur nächsten Ausgabe. Du hast doch jetzt Urlaub, Rolf. Da kannst du doch auch mal den Charles Stross lesen und dann sagst du uns,
wie ob der Urlaub gut war.
Liest ihr die Bücher eigentlich im Original oder in der Übersetzung?
Wenn es geht. Aber wenn das Original Englisch ist, dann in Englisch. Also Demon war auf Englisch zum Schluss langweilig.
Und hast du Demon als totes Baum gelesen oder hast du Demon
tatsächlich als toten Baum?
Toten Baum.
Heißt das in der deutschen Übersetzung, ist Demon das Ende interessanter dann?
Das wissen wir nicht. Müsste ich jetzt dir überlassen, diese Entscheidung.
Nein, also ich lese eigentlich auch lieber im Englischen.
Original. Ich habe bis jetzt kaum die Erfahrung gemacht, dass Übersetzungen besser als das Original ist, mit der Ausnahme von Die Zwei und dann kommt lange nichts. Und dann vielleicht Captain Future oder Dr. Snuggles, aber mehr weiß ich auch nicht. Aber bei Büchern ist mir das bis jetzt noch nicht so aufgefallen. Ja, dann vielen Dank fürs Mitmachen und vielen Dank auch fürs Zuhören. Und denkt dran, wir freuen uns über Themenvorschläge und Mitmachangebote auf kontakt@systemhelden.com und vielleicht haben wir ja sogar noch einen Preis, den wir nachschießen können, wenn auch diese Folge soweit ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Thank you.